Beide Lieder sind kurze Lieder, aber tiefen Inhalt haben sie. In dem ersten Lied kommt der Ausdruck, dass wir möchten doch immer bereit sein, den Willen Gottes zu erfüllen. Und in dem zweiten Lied ist das die Bedingung, wenn wir zu Jesu Füßen sitzen, von ihm lernen und von ihm uns belehren lassen, dann können wir auch seinen Willen erfüllen. Und heute Abend möchte ich ein wenig anders gestalten, wie wir es gewohnt sind. Nämlich ein Bibelwort lesen. Und es ist so, Geschwister, man trat an mich heran mit etlichen Bibelstellen und hat gefragt, ja, wie diese oder jene Bibelstelle zu verstehen sei. Manche Bibelstellen sind uns klar, alle, da braucht man keine Auslegung. Manche Bibelstellen sind aber auch so, dass man weiß ungefähr den Sinn, aber man ist nicht ganz sicher. Aber Gott sei Dank, wir haben durch die alten Brüder, von denen wir immer wieder aufs Neue lernen können. Und diese alten Brüder, wenn wir nehmen in den alten Posaunen, auch in den letzten Posaunen, kommt immer wieder vor, dass die Geschwister haben ja Fragen gestellt und bekamen auch eine ausführliche, klare Antwort darauf. Und so möchte ich heute Abend ein Bibelwort betrachten, welches wir finden in Matthäus Kapitel 19. Ab Vers 16. Hier ist die Rede von dem reichen Jüngling. Matthäus bezeichnet ihn als einen reichen Jüngling. Aber dies wird auch, beschreibt auch Lukas und Markus. Markus bezeichnet ihn nämlich als einen Obersten. Aber wie dem auch sei, wir wissen, dass dieser Jüngling, er kam zu Jesu mit einer gewissen Frage. Und so lesen wir, und siehe, einer trat zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stielen und richten die 12 Geschlechter Israels. Und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird's hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die da sind, die Ersten werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Soweit von dem reichen Jüngling haben wir schon vieles gehört. Wir haben gehört, es wurde betrachtet von allen Seiten. Also hier sehen wir dem Jüngling seinen inneren seelischen Zustand. Er hatte von Jugend auf, hatte er sich gehalten an das Gesetz. Er war bestrebt, alles zu erfüllen, was er nach seinem Denken dachte, es wird reichen. Wahrscheinlich war sein innerliches so. Aber Geschwister, wie dem auch sei, immer wieder stellen wir fest, Menschen, die sind gewollt, die möchten in den Himmel kommen, die möchten ein Leben führen, dass sie einstens mal auch das ewige Leben erben. Aber es kommt immer wieder vor, dass der Mensch etwas für sich zurückhält, das er nicht gerne abgibt, das er nicht gerne lässt, sondern vielleicht ist das Urteil so, dass er denkt, naja, das ist eigentlich nicht so wesentlich im geistlichen Leben. Und so war es auch bei dem reichen Jüngling. Er kam und hat gesagt, guter Meister, was soll ich tun, dass ich selig werde? Wenn wir jetzt aber sehen, meistens die Reichen oder die Oberste, wie der Lukas nennt einen Obersten, Lukas oder Markus, welcher ist, der sagt, ja, Lukas sagt, und er kam, ja, und er sogar kniete er nieder, sagt der Markus, vor ihm und sagt, guter Meister, was soll ich tun, dass ich selig werde? Jetzt stellt sich die Frage, war es eine aufrichtige Frage oder nicht? Jesus antwortete ihm so und sagte, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einzige Gott. Hier sehen wir im Hintergrund, also wie es bei den Obersten, bei den Juden, bei den Reichen, bei denen, die den Messias erwarteten, dass er sollte sie erlösen von der römischen Unterjochung, bei ihnen war Christus nicht so angenehm. Sie erwarteten von ihm etwas anderes. Ob jetzt der Jüngling im Hintergrund auch diesen Gedanken hatte oder nicht, das lasse ich anstehen. Aber im Heiland seine Antwort lautet so, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn Gott allein. Wir wissen, wie oft zum Heiland gesagt wurde, du hast den Teufel oder andere, also man hat ihn abgelehnt, man hat ihn nicht angenommen als den Sohn Gottes. Vielleicht war der Jüngling auch so. Aber es ist uns nicht beschrieben. Aber weil der Heiland sagt, was heißest du mich gut? Vielleicht hat der Heiland auf dem sein Herzensgedanke Antwort gegeben. Aber wir lassen es stehen. Und Jesus sprach zu ihm, wie liesest du im Gebot? Was muss man tun? Und er sprach dann, welche Gebote soll ich halten? Und dann hat der Jesus ihm gesagt, also diese Gebote und dann noch das letzte Gebot, was er ihm gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube, von all den anderen Geboten hat dieses Gebot, den Nächsten lieben, größere Bedeutung. Weil der Herr Jesus sagt ja auf einem Satz so, welches ist das erste oder das größte Gebot? Nämlich Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und so weiter. Ja? Und dann hat er hinzugefügt und sagte, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist dem gleich. So sehen wir. Also der Herr Jesus, wie es auch war, er kannte sein Herz, er sah hinein. Und das zeigt uns, Geschwister, dass kein Mensch kann sich vor Gott verbergen. Kein Mensch kann sich vor dem Heiligen Geist verbergen. Egal wie unsere Aussprache ist, wie wir uns bei den Menschen auch vorstellen oder was wir auch von uns zur Schau tragen, aber der Herr kennt unsere Gedanken, der Herr kennt unser Inneres und er weiß, mit was eigentlich unser Herz eingenommen und erfüllt ist. Und das möchte uns auch zum Bedenken bringen, dass wir immer den vor Augen haben, den allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott. Nicht so arg lange stand hier Bruder Vogt und wo er dann gesprochen hat über das Gebet. Und in Lörrach hat er auch dieses Thema gehabt, wir waren auch dort. Dann hat er gesagt, Geschwister, so oft wir vor Gott treten, so sollte uns dieses Bewusstsein, dass wir vor einem allmächtigen Gott treten, der immer weiß, der nie schlummert, der alle unsere Gedanken, unser alles das alles weiß. Und deshalb hat er gesagt, also sollten wir dies wahrnehmen und dann sollte unser Gebet so sein, dass es nicht selbstsüchtig ist. Gewiss, das Wort Gottes sagt uns so, nicht wir sind es, die da beten, sondern der Geist, der in uns ist, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Aber der Geist kann uns nur dann vertreten, wenn wir in Wirklichkeit aufrichtig vor Gott kommen, so wie wir sind. Wenn wir nichts zurückhalten, wenn wir ohne Hintergrund, ohne, wie es manchmal der Ausdruck ist, ohne Heuchelei vor Gott kommen. Vor Gott kann ja niemand heucheln, aber Gott sieht unser Herz an. Und so hat auch der Jüngling diese Antwort, den Nächsten lieben wie sich selbst. Der Jüngling sprach, das habe ich getan von meiner Jugend auf, alles. Und dann steht es geschrieben, der Herr Jesus liebte ihn, weil er das getan hat. Weil der Herr wusste, dass er dieses hat er getan. Geschwister, Gott ist immer so. Was wir tun, das findet bei Gott immer Anerkennung. Wir wissen in den Singschreiben, schon oft haben wir gehört, wie auch etliche Prediger das hervorhebten und sagten, zuerst das Lob und dann der Tadel oder die Ermahnung. Zum Beispiel die Gemeinde zu Ephesus. Gott hat zuerst anerkannt, seine Werke, alles, seine Arbeit, unermüdliche. Und Gott hat das anerkannt und hat das alles zuerst ihm gesagt. Aber dann hat er auch gesagt, ich habe etwas wider dich. Und so auch den anderen Gemeinden. Und so sehen wir, Gott ist nicht ein Mensch. Wir sind manchmal so, der Mensch kann uns viel Gutes tun. Aber eines Tages läuft er uns über den Weg, nicht so, wie wir es wollen oder wie wir es uns vorgestellt haben. Und alles, was er getan hat, hat er mit ihm ausgestrichen. Das ist manchmal menschlich. Ich will nicht sagen, wir, uns alle. Aber so, das ist menschlich. So gibt es Dinge. Aber bei Gott ist nicht so. Gott ist gerecht, Gott ist heilig und wenn wir etwas tun, was eine löbliche Tat ist, das anerkennt Gott. Und so war es auch bei dem reichen Jüngling, obwohl Jesus ihn kannte, aber hier steht es, er liebte ihn, weil er diese Dinge gehalten hat. Aber die Frage ist, was muss ich noch tun? Er fehlte etwas, dass etwas fehlt in seinem Leben. Geschwister, ist das nicht auch bei uns manchmal so? Wenn wir uns briefen, wenn wir in die Stille gehen und wir briefen uns und alles ist gut, alles scheint, das tun wir, jenes tun wir, da kommen wir nach dort. Aber ist nicht irgendwo etwas, was uns klar ist, das müsste auch dazu gehören. Vielleicht eine Unterlassung, vielleicht eine unliebliche Begegnung mit jemand, vielleicht ein hartes Wort, vielleicht solche Dinge. Oder wie auch die Bibel sagt, ein bitterer Gedanke im Herzen aufsteigt, dem man nicht Raum geben soll. Aber es nistet sich irgendwas ein und es bleibt. Und der Geist Gottes macht uns aufmerksam. Will ich wirklich selig werden, dann muss ich auch dieses aufgeben. Oder ich habe ein Hobby oder sonst etwas, was immer es auch sein mag. Der Geist Gottes macht uns aufmerksam, er legt seinen Finger drauf und er erwartet von uns, dass wir dieses sollen anerkennen. Und Gott kann uns nicht segnen, solange wir die Bibel sagt Lieblingssünde, solange wir dieses nicht aufgeben. Aber ist das immer der Fall? Jesus kannte den Jüngling und er wusste ganz genau, was ihm fehlt. Und er hat ihm gleich geantwortet. Ja, hat er gesagt, geh, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Komm, folge mir nach, so wirst du einen Schatz haben im Himmel. Ich sage es mit meinen Worten, wir haben es gelesen und ihr habt alle die Bibel, könnt das nachschauen, aber ich sage es mit meinen Worten. Aber wo der Jüngling dies hörte, taute er traurig. Geschwister, ich habe es erfahren, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war jung, bin alt geworden. Aber es kamen Momente im Leben, wo auch der Herr mir hat manches gezeigt, hat seinen Finger draufgelegt. Aber ich wollte es umgehen. Ich habe gebetet, Herr, helf mir, vielleicht so oder so. Man ist einfach nicht ganz willig, von diesen Dingen loszuwerden. Aber Gott ist nicht ein Mensch. Weil er uns liebt, lässt er nicht nach, bis wir das erkennen, bis wir vollkommen uns ihm übergeben. Oder wir lesen uns von ihm. Wenn die Heiligung gepredigt wird, dann wird es gesagt, ein vollkommenes Opfer, ein völliges Opfer. Dann wird es gesagt, nichts dürfen wir für uns zurückhalten. Wenn der Herr Jesus hat gesagt, willst du vollkommen sein? Also er hat auf dieses darauf hingewiesen, wenn du vollkommen sein willst, dann fehlt dir dieses, mach dieses. Aber was tat der Jüngling? Er ging betrübt davon. Und dann steht es geschrieben, denn er war sehr reich. Der andere sagt, denn er hatte viele Güter. Und von diesen Gütern wollte er sich nicht lösen. Und das war sein einziges, das andere. Aber Geschwister, was hilft das, wenn wir alles dran geben, aber etwas, was in Gottes Augen nicht wohlgefällig ist, zurückhalten, wird es nicht uns zum Verhängnis dienen an jenem Tage? Wird es nicht uns hindern, durch die enge Pforte einzugehen? Gewiss wird es uns hindern. Und der Heiland hat ihn aufmerksam gemacht. Der Herr liebte ihn, obwohl er wusste, dass er diese Schwachheit hat. Aber er liebte ihn dennoch. Jesus Christus liebt uns alle. Jesus liebt alle Menschen und er trägt uns mit großer Geduld und Langmut. Manche vielleicht bis 100 Jahre, manche vielleicht sterben jung, manche im Mittelalter. Aber immerhin sollte uns das klar sein, dass der Herr uns trägt mit großer Geduld in Liebe, weil er nicht ein Mensch ist. Er will, dass allen Menschen soll geholfen werden. Jetzt geht es dann weiter. Der Jüngling hat sich abgewandt und ging betrübt davon. Es ist oftmals so, dass man, wenn der Herr seinen Finger drauf legt, auf den Punkt, und dann wird man betrübt, dann lässt man nach. Und dann sagt der Herr Jesus so, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, Vers 23, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Lass uns diesen Vers auch mal in Markus und in Lukas lesen. Markus, Kapitel 10, Vers 24. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist, dass die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Was lässt uns das hier, also was können wir daraus entnehmen? Hier sagt, wie schwer ist, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und da sagt er, die, die ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen. Das ist miteinander verbunden. Wir sind alle Menschen. Vielleicht, wenn ich und du oder der Dritte hätten, wären dort gegenwärtig gewesen und wir hätten die Worte Jesu gehört, gewiss hätten wir nicht wie aus einem Mund mit gleichen Worten das gesagt. Und so ist es aufgeschrieben, aber der Sinn ist der gleiche. Hier wird der Schwerpunkt gelegt, ein Reicher, der sein Vertrauen auf sein Reichtum setzt, irgendwie vertraut, dass der Reichtum wird ihn retten, der hat es verloren. Oder mit einfachen Worten gesagt, also dass der nicht seinen Reichtum nicht aufgeben will. Aber Geschwister, es gibt nicht allein Reichtum, es gibt viele andere Sachen, wie wir schon erwähnt haben. Heute ist es so modern, man sagt ein Hobby, man sagt ein Gitze hat man. Und die Gitzen sind verschiedener Art. Ich habe da gelesen, wo Bruder Witt über die Heiligung redet. Und in der Posaune von April oder ja, April und Mai. Und dort erwähnt er auch von diesen Gitzen und sagt, die wir nicht aufgeben wollen. Es sind manche, sagt er, was wir gerne, was wir haben. Es sind nicht mehr solche Bilder wie früher die als Gitzen, wie sie rumschleppten miteinander, sondern es sind Dinge manchmal unsichtbar, was kein Mensch sieht, aber unser Herz hängt daran. Und das ist unser Gitze geworden. Unser eigenes Kind kann uns zum Gitze werden, wenn wir das Kind nicht so erziehen, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Wenn wir dem Kind allen Willen lassen. Jemand hat mal so gesagt in der Posaune, ich kann es nicht sagen, in welcher Nummer es ist, aber dort steht so, wie erzieht dich dein Kind? Was können wir daraus entnehmen? Dass es so ist, dass Eltern manchmal nicht das Sagen haben, sondern das Kind hat das Sagen. Und das heißt, das Kind ist zu einem Gitzen geworden. Der Herr Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter oder Kind mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert. So sehen wir, also, dass es gilt, wenn man in die Nachfolge Jesu eintritt, dass man sollte bereit sein, alles aufzugeben. Aber Geschwister, es ist nicht immer so leicht. Es ist leicht sagen, es ist leicht den anderen darauf hinweisen oder vielleicht dem anderen sagen, du sollst so und so handeln. Aber wenn es mal geht ans eigene Fleisch und Blut, dann ist es genauso so wie mit dem Glauben. Man kann leicht die anderen ermahnen und sagen, der ewige Gott, der ist noch derselbe gestern, heute und wird auch in Ewigkeit sein. Und er hat gesagt, alles, was ihr bieten werdet in meinem Namen, das soll euch werden. Das sind Verheißungen, die wir für uns nehmen können. Und der Herr verändert sich nicht. Aber wenn es an mich geht, dann ist es manchmal schwer zu glauben. Da kommen verschiedene Zweifel, da kommen verschiedene Dinge, wo der Seelenfeind einfließt und sagt, ja, das ist so, aber es ist, das stimmt nicht, jenes stimmt vielleicht nicht oder es ist vielleicht der Wille Gottes nicht und. Und genau so ist es auch mit diesen Dingen. Aber wo sich die Jünger dann verwunderten, dann hat der Herr Jesus ihnen noch weiter gesagt. Und er sagte so, Vers 24, und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Wir haben den Vers schon zitiert. Jetzt möchte ich den, also das Nadelöhr, was bedeutet das? Ich wurde schon öfters gefragt und ich habe diese Frage, auch wo ich jünger war und auch später auch, gestellt an ältere Brüder und habe auch nachgeforscht, was bedeutet das? Was hat der Heiland hiermit sagen wollen? Und Geschwister, ich habe schon darauf hingewiesen, heute denkt man öfter so, ja, die alten Brüder, die haben gelebt zu ihrer Zeit. Ich habe mal jemanden angesprochen, dann hat diese Person mir diese Antwort gegeben. Er hat gesagt, die leben zu ihrer Zeit, wir müssen heute schauen, wie wir durchkommen. Und so war auch die allgemeine Meinung in der letzten Zeit. Dann wird es gesagt, die hatten auch ihre Fehler, die waren auch Menschen. Stimmt, das ist alles so. Kein Mensch ist unfehlbar. Es war nur einer. Es war Jesus Christus als ein Mensch. Er war der Sohn Gottes, aber als ein Mensch mit den gleichen Versuchungen, gleichen Leiden, mit all dem hat er doch überwunden und hat also den Feind besiegt. Aber außer Jesus war kein Mensch und wird auch kein geben. Und deshalb, wenn es so ist, dann wird es gesagt, also die alten Brüder, die hatten auch ihre, die konnten auch fehlen. Aber Geschwister, lasst uns eins nicht vergessen. Es ist eine Prophezeiung in den Propheten, nicht einmal prophezeit. Aber sogar Prophet Zacharia sagt ganz deutlich, und am Abend wird es Licht werden. Das heißt, all die Zeiten, die Prophezeiungen, was zuerst die Morgenzeit Und dann kam der große Abfall, die lange päpstliche, dunkle katholische Nacht. Und dann kam die Zeit, wo das Sektentum, wo das Wort Gottes sagt, Babylon, alles miteinander, mit dem Katholischen. Sogar das wird gesagt, das ist die Mutter und die Sekten sind ihre Töchter. Und diese Zeit währte bis 1880. Und dann heißt am Abend wird das Licht. Und der Herr hat wieder seine, obwohl zuvor waren etliche Reformationen, wir wissen von Luther, wir wissen von Calvin, Mino und dergleichen, Zwingli und so weiter. Es waren Männer Gottes, es waren auch Kinder Gottes, die ganze Zeit hindurch. Offenbarung 12 sagt, die Frau oder das Weib floh in die Wüste, wo sie ernährt wurde von Gott 1260 Tage. Oder diese Zeit, wo das Katholische herrschte und hat die Gemeinde Gottes unterdrückt, dass sie nicht mehr sichtbar war. Aber es gab immer aufrichtige Kinder Gottes und Gott hat seine Kinder erhalten. Wenn es heißt in der Wüste, Wüste wissen wir, da wächst nichts, das ist eine Wüste, aber dennoch das Weib wurde erhalten. Das heißt die Gemeinde Gottes, Gott hat sie erhalten und sie hat immer existiert. Aber am Abendlicht kam sie wieder hervor. Und Gott gebrauchte solche Menschen, die in Wirklichkeit von ganzem Herzen ihm dienten, die sich ganz auf den Altar Gottes gelegt haben und haben getan, was Gott von ihnen erwartete. Und diesen Menschen konnte Gott die ganze Wahrheit offenbaren, wie sie in der Morgenzeit war. Jetzt stellen wir heute die Frage manchmal und sagen, ja, das waren auch Menschen, die haben auch gefehlt. Mag sein, dass sie gefehlt haben. Aber ich glaube, Geschwister, was anbelangt der Grund der Wahrheit, was anbelangt das Verständnis des Wortes Gottes, da hat Gott ihnen die vollkommene Klarheit gegeben. Denn Gott, der da wacht über sein Wort, der wird nicht zulassen, dass etwas Falsches wird in seine Gemeinde. Wenn es heißt, die Gemeinde ohne Fleck, ohne Runzel, ohne Tadel, wie sollte sie so erbaut werden? Wie sollte sie so bestehen, wenn irgendwas Unklares ist, wie in den Sekten oder in anderen Richtungen, was vielleicht nicht die ganze Wahrheit haben? Aber wenn es stimmt, dass Gott wirklich selbst seine Gemeinde baut und dass er sie ersehen und sie werden das Fett des Landes essen und dann heißt das selbst wird eine Bahn sein, und auf dieser Bahn, da wird auch niemand irren, selbst die Toren werden nicht irren. Wenn wir lesen Jesaja Kapitel 35, Vers 8, und es wird da selbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg heißen wird, dass kein Unreiner darauf gehen darf. Und dasselbe wird für sie sein, dass man darauf gehe, dass auch die Tore nicht irren werden. Also so deutlich hat Gott wieder seine Wahrheit ans Licht gebracht durch Menschen, durch solche, die sich ganz ihm ergaben. Und heute, wenn wir jetzt manche Dinge nach unseren Vorstellungen erklären wollen und denken, ob es jetzt die Gemeindeordnung ist, ob es sind vielleicht manche Bibelstellen. Ich habe auch schon diese Erfahrung gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe, auf gewisse Personen, also die alten Brüder haben die Bibelstelle so ausgelegt. Dann wurde mir geantwortet, die haben auch, das waren auch Menschen und die können auch gefehlt haben, aber wir verstehen so. Geschwister, es ist in Wirklichkeit, lasst uns wirklich aufrichtig sein vor Gott. Und lasst uns, ich habe mal eine Predigt gehört vom Bruder Friedrich Krebs und der hat gesagt, es geht ihm die letzte Zeit so, dass er möchte mehr wieder zurückgreifen zu den Schriften der alten Brüder. Denn da ist ein Schatz, da ist etwas, was Gott seinen Kindern in unserer Zeit wiedergegeben hat. Das, was verloren gegangen war, was verfinstert war, verdunkelt war. Aber Gott sei Lob und Dank um unsertwillen. Wenn ich gedenke an die Bibelstelle, wo der Apostel Paulus sagt, es sollte nicht ohne uns offenbar werden, die Erlösung, das Heil, die Gnadenszeit, so muss ich auch denken, wie können wir glücklich sein, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott hat wieder die vollkommene Wahrheit ans Licht gebracht. Und jetzt möchte ich diesen Vers lesen. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, von der Posaune rausgeschrieben, die Erklärung, was das bedeutet. Nämlich, dass, wie er gesagt hat, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Wenn wir es mit uns, dem Verstand, erklären wollen und mit dem, was uns der Geist Gottes offenbart, dann kommen wir gewiss zu solcher Entscheidung, dass es wirklich wird so sein, dass was der Herr Jesus gesagt hat, das meinte er auch. Das bestätigt. Hebräer 11, Vers 3 lesen wir. Lass uns mal aufschlagen. Hebräer. Und hier steht so, Vers 3, durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Was hat uns das zu sagen? Das hat das zu sagen, Geschwister, was der menschliche Verstand nicht begreifen kann. Jemand hat es so erklärt, dass alles das Sichtbare, was wir heute sehen, das entstand alles von dem Unsichtbaren oder von nichts, wie hier das Wort Gottes sagt. Und wie entstand es? Durch das Wort Gottes. Er sprach und so geschieht's. Jetzt, wenn es bei uns Menschen unmöglich ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, kann es bei Gott unmöglich sein? Es gibt nichts. Der Herr Jesus hat auf einer Stelle so gesagt. Und hier den Jüngern hat es auch gesagt. Ich sage, meine, wundert euch nicht. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn die Jünger entsetzt waren und dachten, wenn er die Sache so steht, dann kann ja kein Mensch selig werden. Aber dann hat der Heiland diese Worte gesagt. Und der Bibellexikon, der sagt ganz kurz über das so. Man hat es vielfach als eine Bezeichnung einer kleinen Mauerpforte, wo ein Kamel nicht durchgehen kann, bezeichnet oder ausgelegt. Also, so sagt der Bibellexikon. Aber weiter sagt er, es fragt sich aber, ob nicht doch der Wortlauf des Textes der beabsichtigten Aussage am besten entspricht. Und so geht es mir auch. Ich habe schon etliche Erklärungen darüber gelesen. Eine möchte ich jetzt lesen. Und hier steht so. Die Aussage Jesu seinen Jüngern wurde durch den reichen Jüngling veranlasst, welcher traurig davonging, als der Herr ihm sagte, er solle hingehen, alles verkaufen, es den Armen geben und ihm nachfolgen. Dem Nadelöhr sind verschiedene Auslegungen gegeben worden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Ausdruck auf eine enge Pforte in den großen Tor der Städte des Altertums Bezug hatte, durch welchen die Reisenden hindurchgehen mussten, wenn das Tor während der Nacht oder zur Zeit der Gefahr geschlossen war. Ein Kamel konnte nur mit der größten Schwierigkeit durch dasselbe hindurchgehen. Alle seine Lasten mussten entfernt werden. Das ist jetzt das. Und dann sagt er weiter, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Das heißt, der Eingang in dasselbe wird schwierig für ihn sein. Und in Wirklichkeit, wie Jesus sagte, bei den Menschen ist es unmöglich. Wenn wir den reichen Jüngling als eine Illustration nehmen, so ist es einem Reichen in seiner Selbstgerechtigkeit unmöglich, seinen Reichtum aufzugeben, um Schätze im Himmel zu haben. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Durch die Hilfe Gottes ist ein Reicher fähig, alle göttlichen Gebote zu erfüllen, sogar seinen Reichtum abzugeben. Es ist Gott möglich, den Reichen zu erretten, wenn dieser die Bedingungen des Wortes Gottes erfüllt. Aber durch menschliche Kraft allein, ohne Gottes Hilfe, ist es unmöglich. Und wir haben gelesen, also wie Markus sagt, wenn er seine Hoffnung auf seinen Reichtum setzt, der sich auf seinen Reichtum verlässt, Aber gibt es nicht auch Menschen, die den Reichtum gerne aufgeben? Es gibt auch solche. Also es kommt darauf an, wie sie hier, wie es ausgelegt ist, sagt, bei Gott ist alles möglich. Wenn wir jetzt sehen, in beiden Erklärungen wird Bezug genommen als eine enge Pforte in einer Mauer oder in einem großen Tor. Die erste Erklärung sagt so, es ist eine enge Pforte, wo der Kamel nicht durchgeht. Und der Herr Jesus gebrauchte diesen Ausspruch, um den Jüngern zeigen, es ist unmöglich, dass ein Kamel durchgeht. Aber, sagt er, so unmöglich ist, wenn man sein Vertrauen auf den Reichtum setzt. Aber lasst uns weiterdenken, was ich auch erwähnt habe. Wenn wir andere Dinge haben, die wir nicht aufgeben wollen, wie der Reiche seinen Reichtum, dann wird es für uns genau dasselbe auch so gelten. Ich habe noch eine Erklärung gelesen und diese Erklärung lautet so. Und dort steht so, also hier haben wir gelesen, wahrscheinlich, die Ausleger haben nicht es also gesagt, so ist es, sondern sie sagten wahrscheinlich. Sie waren auch nicht sicher. Aber eine Auslegung in den alten Posaunen habe ich auch gelesen, leider habe ich sie jetzt nicht gefunden zum Aufschreiben, aber dort steht es auch so. So wie die Erklärung hier war, dass es, wir müssen es so verstehen, wie der Herr Jesus es gesagt hat, weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und wenn wir weiterlesen, in Hebräer, diese Bibelstelle habe ich schon gelesen. Also bei Gott ist alles möglich. Und wenn wir weiteres nehmen, Bruder Warner, der sagt in dem Büchlein, die Erlesung, jetzt gegenwärtig, völlig oder nie, dann sagt er, die Erlesung steht im Einklang mit der Vernunft. Geschwister, ist das nicht vernünftig? Wenn wir es so annehmen, wie es steht, ist das nicht viel vernünftiger, wie wenn wir, die Bibel haben wir gelesen, dass selbst für dein Tor nicht irren. Die Bibel ist für alle Menschen. Stellt euch vor, solche, die im Dschungel irgendwo leben und ihnen nur das Wort Gottes gebracht, die haben keine Ahnung von den alten Städten, von den jüdischen Bräuchen, von den Gesetzen, was waren. Aber wenn sie das Evangelium hören, sie nehmen es an. Und ich glaube, sie nehmen es so an, wie es geschrieben steht. Ich meine jetzt nicht die Lehre. Es gibt in der Lehre, wo in Wirklichkeit auslegen, es gibt auch solche Dinge, wo verglichen, wo mit Gleichnissen, wo wie die Offenbarung ist auch geschrieben. Also wir müssen sie so nehmen, wie heißt das Wort? Sagt, helft mir. Ja. Und so diese Menschen, die wo das nicht wissen, die verstehen das Wort Gottes. So einfach ist das Wort Gottes. Und wenn wir das nehmen, dann stimme ich auch 100% mit denen ein, die also die Erklärung so gegeben haben. Der Herr Jesus wollte nur zeigen, wie schwer es ist für einen Menschen, der seine Hoffnung, sein Vertrauen auf das Unwesentliche setzt und an dem hängt und es nicht aufgeben will. Das ist die Erklärung für diesen Vers. Jetzt kommen aber noch andere Vers. Weiter kommt der Vers 28, haben wir auch gelesen. Und da heißt es so, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels. Was sagen wir zu dieser Bibelstelle? Was ist das gemeint? Also, ich habe auch darüber nachgedacht, habe auch geforscht, habe auch die Erklärung aufgeschrieben, wie die alten Brüder es erklären. Eins lasst uns in Acht nehmen. Es wird gesagt in der Bibel ganz genau und deutlich, zum Beispiel in Johannes, Kapitel 5, Vers 22, wenn wir lesen, was der Herr Jesus gesagt hat. Johannes, Kapitel 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Kann es sein, dass am jüngsten Tage wird Jesus auf dem Stuhl sitzen als Richter und die 12 Apostel werden um ihn sitzen, als wie es üblich war mit den Geschworenen oder wie sie heißen, ja? Und die werden mithelfen und sagen, ja, dieser Mensch so oder so. Das Gericht ist ihm übergeben. Aber jetzt lasst uns mal lesen, was die Brüder darüber sagen. Petrus hatte abends eben zum Herrn gesagt, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Worauf der Herr obige Antwort gibt, wie wir gelesen haben. Mit dem Ausdruck in der Wiedergeburt meint der Herr wahrscheinlich die Zeit der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde, sowie die Zeit danach, wovon auch in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 13 und Offenbarung 21, Vers 1 die Rede ist. Wenn Petrus redet, ich will es nicht, die Zeit ist schon weg, Entschuldigung. Aber ich möchte das nur kurz sagen, wo der Petrus auch sagt, wir warten einen neuen Himmel, neue Erde. Ja, was der Herr schaffen wird, diese Erde wird vergehen. Und wenn der sagt, die Wiedergeburt, dann meint er, wie es in der Van Es-Bibel gesagt wird. Jetzt sagt er die Aussage einiger Bibelkritiker, dass die Wiedergeburt der Seele erst in jener Welt stattfinden würde, ist äußerst falsch und widerspricht sich mit den übrigen Zeugnissen der Schrift. Es war eine Lehre aufgetreten und die ist heute noch so, wenn man kommt an die Vollkommenheit, dann heißt, wir werden erst im Himmel vollkommen. Und so war es auch mit der, dass die Seele wird wiedergeboren im Himmel erst. Und das ist eine falsche Lehre. Und jetzt, was sagt Van Es-Bibel? In der Van Es-Bibel heißt es, ihr, die ihr mir gefolgt seid, werdet in jener neuen Verfassung, wenn der Sohn des Menschen auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, Gedankenstrich, denn in der endgültigen Offenbarung seines Reiches, wo er, der Herr, wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, werden auch die Apostel sitzen auf 12 Stielen und richten die 12 Geschlechter Israels. Und jetzt sagt er so, es ist wohl bekannt, dass die Richter unter den Juden Oberste des Volkes waren. Der Herr Jesus will ihnen hier sagen, dass sie, die ihm glaubensvoll in seinen Leiden und in seinen Tod gefolgt sind, einst eine Ehrenstellung im Reiche Gottes einnehmen werden. Es ist bei dieser Schriftstelle hauptsächlich die Tatsache der Belohnung ins Auge zu fassen. Im 29. Vers 4 er diese Tatsache noch weiter aus. Und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwester oder Väter oder Mütter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Was ist das gemeint? Nicht die werden sitzen und richten. Richter wird der Herr Jesus. Aber er wollte hier ihnen sagen, sie waren Juden. Und die Richter in Israel, wie es hier beschreibt, die hatten eine Ehrenstelle. Und mit dem wollte Jesus ihnen zeigen, so hier, was wir gelesen haben, wollte Jesus ihnen sagen, welche eine Ehrenstelle werden die einnehmen, die in Wirklichkeit ihm treu geblieben sind. Und wie wir das letzte gelesen haben, der 29. Vers, der erklärt dies noch besser, weil er sagt, die in Wirklichkeit alles verlassen, die werden alles hundertfältig bekommen und dazu das ewige Leben werden sie ererben. Also das ist gemeint, wenn bei den Juden, wenn die Ehrenstelle, also die Obersten des Volks, die Obersten oder die Ältesten, die waren auch Richter und in dem Sinne ist das gemeint, also die hatten immer die Ehrenstelle. Der Herr Jesus sagt auf einer Stelle so und sagt, die gern von den Pharisäern, Schriftgelehrten, die gern oben ansitzen wollen, die gern haben wollen, dass man sie grüßt. Sie waren das gewohnt. Aber hier sagt Jesus, wer wirklich ihm die Treue hält, wer wirklich ihm nachfolgen wird und wird nicht unterliegen, sondern bis ans Ende treu bleiben, der wird eine Ehrenstelle empfangen. und gewiss im Himmel wird er auch, also nachdem, die Belohnung bekommen. So, also, wer nachlesen will, bitte. Evangelium Posaune, 1925, Seite 185. Aber man muss darüber nachdenken und man muss sich etwas vertiefen, dass man den wahren Sinn versteht. Und dann der letzte Vers, was ich noch kurz lesen möchte, was ich auch aufgeschrieben habe. Das ist das, aber viele, die da sind, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Was ist das gemeint? Und wenn wir jetzt lesen in anderen, zum Beispiel in Kapitel 20, Vers 16. Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Leider kann ich wahrscheinlich nur den ersten Teil lesen. Was heißt die Ersten, die Letzten? Hier hat der Herr Jesus das Gleichnis gesagt von den Arbeitern im Weinberg. Und wir wissen das Ergebnis. Die Letzten, wo eine Stunde gearbeitet haben, die bekamen den gleichen Lohn. Und zwar wurden sie als Erste gerufen, um den Lohn zu bekommen. Und hier in dem Gleichnis, in der Auslegung, hier sagt er jetzt so, um die Meinung dieser Redeweise zu verstehen, muss man den Zusammenhang lesen, welchen das Gleichnis enthält, nämlich Kapitel 20, Vers, dieses Gleichnis, gleich vom ersten von Anfang an, bis der 16. Vers, weil das der gleiche Ausdruck ist, wie der Heiland auch gesagt, aber die Ersten werden die Letzten werden die Ersten sein. Und hier ist jetzt das ausgelegt. Der wichtige Punkt des Gleichnisses ist die Tatsache zu illustrieren, dass das Himmelreich durch Gnade und nicht durch Pflicht uns geworden ist und dass diejenigen, welche zuerst berufen waren, am längsten arbeiteten und des Tages Last und Hitze trugen, nicht mehr Anspruch an Gott hatten, als die zuletzt Berufenen. Also die, wo am ersten berufen, die 12 Stunden gearbeitet, die hatten nicht mehr Anspruch, wie die, die wo zuletzt berufen wurden. So ist in dem Gleich. Die zuletzt Berufenen waren die Ersten in mehreren Beziehungen. Erstens durch die Güte des Haushalters oder des Weinbergbesitzers erhielten sie dieselbe Summe als diejenigen, welche zuerst gedungen waren. Zweitens, sie waren die Ersten im Empfang des Lohnes oder sie empfingen zuerst den Lohn. Drittens, sie waren die Ersten, indem sie über die Erstgeladenen erhaben waren, weil ihre Belohnung im Verhältnis ihrer Arbeit größer war und nicht durch einen murrenden Geist verdorben wurde. Das war mir wichtig. Also, wenn man jetzt die Arbeit nimmt, die haben 12 Stunden gearbeitet, die haben einen Groschen bekommen. Die Letzten haben 1 Stunde gearbeitet, die haben auch einen Groschen bekommen. Und deshalb sagt er, ihr Lohn war im Verhältnis zu denen, die zuerst waren, viel größer. Aber Geschwister, oft hört man den Ausdruck zur 11. Stunde. Das kommt von diesem Gleichnis her. Zur 11. Stunde. Aber wie gut, wer noch zur 11. Stunde kommt und mit Leib und Seele dabei ist. Und nicht so wie die Ersten, die meinten, ja, sie werden jetzt weiterbekommen. Und sie murrten. Sie haben sich die Anerkennung bei Gott selbst abgenommen. Sie haben sich durch ihr Murren, durch das, sie haben ja den Groschen bekommen. Aber Geschwister, was hilft es uns, wenn wir das ganze Leben in die Fußstapfen Jesu treten, aber unser Gott denen ist ein Muss, vielleicht manchmal ein bitteres Muss. Vielleicht sehen wir manchmal, wie die Welt in ihren, ja, jetzt in ihrem Leben, manchmal so sicher, so fröhlich, so zufrieden ist. In ihrem, der Herr Jesus hat ja auch gesagt auf einer Stelle, die Menschen dieser Welt, die sind Lieger in ihrer Art. wie die Kinder, ja, die Kinder dieser Welt, in ihrer Art wie die Kinder des Lichtes. Vielleicht scheint es uns auch manchmal so und denkt, ach, man hat schon den Ausdruck gehört, soll denn alles umsonst sein? Oder man hat auch den Ausdruck gehört, man möchte aufgeben, es lohnt sich doch nicht. Es lohnt sich nicht, man sieht diese, jene Schwierigkeiten. Aber lasst uns, wer den Bruder Anselm Johann gekannt hat, der hat immer so gesagt, Geschwister, auf der Arbeit, wo immer ihr euch befindet, wenn ihr eure Arbeit tut mit Freudigkeit, mit Lust, dann wird sie leicht sein. Wenn ihr aber murrt, wenn ihr unzufrieden seid und nicht gerne auf die Arbeit geht, dann wird es für euch eine Last sein, es wird euch schwer sein. Und so, diese Leute, die haben gearbeitet, aber zuletzt, wo der Lohn kam, da waren sie eifersüchtig, da waren sie unzufrieden, sie erwarteten etwas mehr. Nicht die Jahre bestimmen den Lohn, sondern die Treue, unsere Freudigkeit, unsere Arbeit, wie wir Gott dienen, das bestimmt den Lohn, aber nicht die Menge der Jahre oder die Zeit. Und wenn wir jetzt noch das Weitere sagen möchten, was also, wie es dort heißt, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich sage es bloß mit zwei, drei Worten. Es kommt auch so, ist auch eine Auslegung. Aber dann heißt es auch so, in anderen Gleichnissen hat der Herr Jesus das auch klar gemacht. Berufen sind zwar alle, die das Wort Gottes hören, die eingeladen werden. Berufen sind auch die, die das Wort Gottes annehmen und eine Zeit lang nachfolgen. Aber mit der Zeit werden sie unwillig, wie wir gesagt haben. Sie werden ungewillig oder werden sie müde. Sie verlieren ihren geistlichen Stand, obwohl sie berufen sind. Aber auserwählt zum Einstieg im Himmel, bei Jesus zu sein, das ewige Leben zu erben, das kennen sie nicht. Gott belohnt auserwählt nur die. Das ist jetzt, wie die Brüder das beschreiben. Das nächste Mal kann ich es vielleicht lesen, aber auch für uns ist das so. Immerhin ist das so, der Heiland hat in einem anderen Gleichnis von den geladenen Gästen, wo das Abendmahl, wo er gesagt hat, er hat viele eingeladen, aber etliche haben sich abgesagt, die kamen nicht. Sie waren berufen, aber sie kamen nicht und haben es nicht angenommen. Wie können solche Leute auserwählt sein? Wie können Menschen, die das Evangelium hören und die zwar ganz genau wissen, wenn ich diesen Weg nicht einschlage, dann gehe ich verloren. Aber wissentlich, manche ziehen es aus, manche warten auf gelegene Zeit, manche aber lehnen es ganz ab. Und so schreiben die Brüder, diese Menschen, obwohl sie berufen sind, obwohl sie das Wort Gottes gehört haben, aber sie sind nicht auserwählt. Jetzt gibt es aber unter den Kindern Gottes, es gibt auch Auserwählte zu bestimmten Zwecken. Wer sind diese Leute? Die können von uns sein. Da kannst du sein und ich und ein jeder. Gott sieht, wie unser Eifer ist, wie unsere Arbeit ist und er kann dich und mich auserwählen zu einem besonderen Werkzeug, was er gebraucht in seinem Reich. Das gehört auch dazu. Und damit möchte ich schließen. Der Herr gebe uns Gnade, Geschwister, dass wir möchten doch, wie wir auch gesungen haben in dem Lied, den Willen des Herrn tun von ganzem Herzen. Ob uns Sorge plagen, ob manche Dinge kommen, die uns vielleicht im Wege kommen und die uns unglücklich machen. Aber lasst uns nicht beirren und lasst uns in Wirklichkeit auf die Verheißung bauen, was Gott gesagt hat. Der euch, derin euch das Werk angefangen hat, der ist treu, der wird es auch zu Ende führen. Das ist eine gewisse Zuversicht, wo wir alle uns auf Gott verlassen können. Denn es ist unmöglich, dass Gott lügt. Der Herr helfe uns, dass wir an sein Wort glauben und vertrauensvoll auch diesen Weg, was wir eingeschlagen haben, weitergehen. Amen.